sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena. Schön, dich zu sehen.
Auch schön.
Und zu sprechen.
Ja. Du, weißt du, was mir aufgefallen ist? Letztes Mal haben wir ja über Sexszenen gesprochen und wie man die schreibt,
ja,
und so weiter oder wie man sie nicht schreibt. Und da war mir aufgefallen, dass es dazu ohne Ende im Internet und auch im Buchhandel Handreichungen gibt und Tipps und Kniffe, wie man das macht. Es gibt aber nichts zu dem Thema, wie man eigentlich über Kinder schreibt. Dabei ist es mindestens genauso kompliziert und kann auf mindestens genauso schreckliche Art und Weise schiefgehen.
Naja, vor allem ist es ein Thema, das jeden irgendwann einholt und jede, also jede Autorin, jeder Autor, vor allem Journalisten sind halt irgendwann, stehen vor der Entscheidung, fange ich jetzt auch an, über meine Kinder zu schreiben oder nicht? Und wenn ja, wie mache ich das eigentlich? Und es kommen ja teilweise gute Sachen dabei raus. Es kommen aber auch oft ganz, ganz nicht so gute Sachen dabei raus. Und es ist auch nicht einfach, das zu machen.
Das stimmt. Und ich glaube, dass das oftmals total unterschätzt wird. Weil ähnlich wie beim Sex wandelt man ja auf einem schmalen Grat über einem Meer aus Kitsch. Und hat dabei ja noch die besondere Verantwortung den real existierenden Kindern gegenüber, dass man die eben nicht vorführt, missbraucht, für schale Gags herhalten lässt. Und insofern ist es tatsächlich gar nicht so einfach. Aber wir machen es ja auch.
Ja, wir machen es auch, wobei ich immer versuche, mit wenigen Ausnahmen den größtmöglichen Abstand von meinen realen Kindern herzustellen und dann immer wiederum danach so das Gefühl habe, ach naja, ist das denn jetzt noch in Anführungszeichen authentisch genug? Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass meine Kinder die Sachen noch oder sowieso nicht lesen. Wie machst du das denn? Also du machst es ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Zum Beispiel in deinen Büchern, anders als in deinen Momologen in Brigitte Morm, wo ja schon deine Kinder tatsächlich agieren.
Ja, das stimmt. Naja, also ich muss ja nicht so wie du so ernsthafte Kolumnenformate füllen. Deswegen ist die Distanz, glaube ich, so oder so gegeben. Und wenn ich wirklich ganz ernsthaft über meine Kinder schreibe, kann ich das relativ leicht unter Pseudonym machen. Bei den Momologen kommen meine Kinder selber ja nicht zu Wort. Das ist ja der Gag der Sache. Man hört ja nur meine Stimme und ahnt, was die Kinder gerade sagen.
Aber du sprichst sie schon als recht reale
Person.
Ja,
na klar. Aber mein Bestreben dabei ist, dass die Witze auf meine Kosten gehen und nicht auf Kosten meiner Kinder.
Okay, das ist, glaube ich,
und ich hoffe, das gelingt.
Absolut, ja.
Und bei den Benny-Mama-Büchern, die ja fiktiv sind und die ja auch nicht unter meinem echten Namen erscheinen, schreibe ich eigentlich nicht wirklich über meine Kinder.
Also ich habe mir die Benny-Mama-Bücher auch nochmal kurz angeschaut vor unserem Gespräch hier. Ich habe mich zurückgezogen in Klausur und habe nochmal das ein oder andere durchgearbeitet.
Das war richtig reingeschmökert nochmal.
Na, ich finde, genau. Ich bin ja eine Leseratte, vor allem wenn es um deine Bücher geht. Ja. Ich hatte so ein Bild vor Augen, was ich nochmal bestätigen wollte für mich selbst. Es gibt ja in diesen Charlie Brown, in den Peanut-Cartoons gibt es immer diese, da tauchen die Erwachsenen ja eigentlich nie auf. Das heißt, in den Zeichnungen, also das ganze Leben der Kinder wird sozusagen durch die Erwachsenen und durch die Umstände, die die Erwachsenen geschaffen haben, bedingt. Aber man hört die Erwachsenen in den Zeichentrickfilmen immer nur so ein komisches Kauderwelsch sprechen, sieht sie aber nie. Sie sind aber natürlich, dadurch, dass sie das alles prägen, sehr präsent. Und bei dir finde ich das super faszinierend, weil die Kinder sind auch fast unsichtbar in den Büchern. Also es sind Bücher über das Leben mit und über das Leben mit, was mit Kindern geprägt ist. Aber es ist total elegant gemacht, weil die Kinder niemals zu deutlich auftauchen und darum eben auch die ganzen Witze und die ganze Kritik, die es in den Büchern gibt, nie an den Kindern ist, sondern immer nur an den Erwachsenen ausgelassen wird.
Ja, ich glaube, da ist man dann schnell an der Versuchung, der man so erliegt, wenn man anfängt, journalistisch oder glossierend oder als Kolumnist über seine Kinder zu schreiben, dass Kinder natürlich wahnsinnig goldige Sachen sagen und man anfangen muss, relativ früh davon zu abstrahieren beziehungsweise sich klarzumachen, dass man möglicherweise der Einzige ist, der die eigenen Kinder für besonders lustig oder außergewöhnlich klug oder sowas hält.
Ja, das ist absolut. Also das gleiche Gespräch, was man vielleicht ein oder anderthalb Jahre lang, nachdem man Kinder bekommen hat, im Gespräch mit anderen, mit alten Freunden, die noch keine Kinder haben oder mit anderen Eltern. Also der Fehler sozusagen, den man da, finde ich, ein, zwei Jahre machen darf, nämlich zu glauben, dass alles, was man von den eigenen Kindern erzählt, besonders lustig und interessant ist, den darf man halt unter keinen Umständen in die Autorenarbeit hinüber retten.
Nein, das stimmt.
Wobei das ja einige Leute machen.
Ja, das stimmt. Und schon sind wir bei den vielen, vielen Menschen, die über ihre Kinder schreiben und die mich immer wahnsinnig aufregen, weil die Kinder dabei immer auf so ein merkwürdiges, ich weiß auch nicht, irgendwas daran macht mich kribbelig und macht mir Unwohlsein, weil die Kinder dabei immer auf so ein merkwürdiges Podest gestellt werden und in der Regel von ihren Vätern so von schräg unten bewundernd und staunend angeguckt werden, so als hätte man nicht die letzten Jahre auch schon mit ihnen verbracht. Und diese Kinder sagen dann immer irgendwie Dinge von unendlicher Weisheit und buddhistischer Tiefe. Und in der Regel, sorry, dass ich hier so ein bisschen meinen Sexismus raushängen lasse, aber besonders Väter neigen dazu, ja, da immer so einen süßlichen Ton reinzubringen oder so ein, ja, irgendwas Merkwürdiges, wenn sie über ihre Kinder schreiben.
Es gibt halt wirklich so ein Genre, es fängt aus meiner Sicht sogar noch früher an, von Väter, Texten, die auch jedes Mal von Journalistenkollegen oder von Schriftstellern so geschrieben sind, am Anfang, als wenn man jetzt wirklich der allererste Mensch wäre, der jemals irgendwie ein Kind bekommt und der erste Vater, der irgendwie dem sich irgendwie diese unglaublichen Tore des Erlebens und der Weisheit dadurch öffnen, dass man sich fortgepflanzt hat. Und das ist für mich eigentlich auch schon so ein bisschen so, da geht's irgendwie so los. Ich finde, es ist halt von Anfang an so eine Selbstüberhöhung und so eine Überhöhung dieser an sich naheliegendsten und damit irgendwie auch banalsten Rolle, die man rein biologisch so spielen kann. Die wird halt so total überhöht und es setzt sich dann aus meiner Sicht halt auch in vielen so Texten von Menschen und meinetwegen auch besonders oft von Vätern über ihre Kinder fort, indem du halt das Kind dann immer so wahnsinnig überhöhst. Überhöhst du natürlich auch dich und deine eigene Rolle als Beobachter und als Hervorbringer und als Chronist dieser kleinen Version von dir selbst.
Ja, also kriegt immer so einen Hauch von Besitzerstolz und vor allem, wenn Väter über ihre Töchter schreiben, ehrlich gesagt. Ich habe dieses Wesen erschaffen. Ja, man, also so sich selber so ein bisschen abfeiern dafür, was man für ein unglaubliches Produkt in die Welt gesetzt hat. Ich frage mich, ob zum Beispiel über Töchter anders geschrieben wird als über Söhne. Schreibst du anders über deine Tochter als über deinen Sohn?
Das ist, ja, die Frage ist echt interessant. Also ich würde sagen nicht, wobei das, also es gibt definitiv, das würde ich sofort sagen, dass ich in der Erziehung so einen gewissen Bias von Anfang an gehabt habe. Also ich glaube, wie viele Väter aus meiner Generation habe ich eher meine Tochter unbewusst immer versucht, in so eine Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter, Rote Zora Richtung zu drängen und habe immer eher versucht, in meinem Sohn so auch die weichen und weiblichen Seiten oder die, sagen wir mal so, die. Und ich glaube tatsächlich, dass ich oft sehr zärtlich über meinen Sohn schreibe. Also mir ist es aufgefallen, dass selbst so Sachen, wenn ich darüber schreibe, dass wir zusammen Ballerspiele spielen. Und jetzt habe ich einen Text darüber geschrieben, die Frage, wie man mit seinem 13-, 14-jährigen Sohn über Internetpornografie spricht. Und in beiden Texten beschreibe ich auch immer so eine körperliche Nähe. Wir sitzen immer zusammen auf dem Sofa und es entsteht auch immer so eine seelische Nähe, die mir irgendwie sehr wichtig ist. Und ich muss sagen, bei meiner Tochter schreibe ich halt immer eher darüber, wie sie die Welt in Brand setzt. Insofern, ich habe da so einen umgekehrten, aber ich schreibe anders über die beiden, stimmt.
Ja, aber das finde ich gut, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass nicht so häufig besonders liebevoll und zärtlich und auch mit so einer körperlichen Komponente über Söhne geschrieben wird. Ich glaube, deswegen hat mich zum Beispiel Lincoln Embardo von George Saunders, von dem ich weiß, dass du es nicht so überragend fandest, wie ich es gerade finde, aber es hat mich total berührt, weil sich da Lincoln verliert seinen 11-jährigen Sohn und besucht oder schleicht sich nachts auf den Friedhof, geht in die Gruft und öffnet den Sarg seines toten Kindes und hält seinen toten Sohn im Arm. Und das wird auf eine Art und Weise körperlich beschrieben, die ich total anrührend fand und die ich so in Bezug auf Söhne nicht so häufig lese, außer bei dir natürlich.
Nein,
ist mir auch schon aufgefallen.
Das ist nicht wahr. Aber da gebe ich dir total recht. Also ich muss sagen, dass mir das, das ist ja ein Buch, was was nur aus Dialogen und Monologen.
Das ist so eine Stimme, so eine Stimmcollage. Eine Collage aus Stimmen.
Und ich gebe dir völlig recht. Also ich liebe den Autor sehr und ich liebe ihn vor allem auch dafür, dass er so die Philosophie hat, den schrecklichen Dingen, die es auf der Welt und im Leben gibt, nicht mit Härte und Zynismus und so weiter zu begegnen, sondern mit Freundlichkeit und Weichheit und Empfindlichkeit. Und das ist genau das, was da, also gerade in diesen Szenen mit Lincoln und seinem Sohn Willy heißt der, glaube ich, oder?
Hm. Ja.
Mir sind es halt insgesamt dann zu viele Stimmen in zu vielen unterschiedlichen Sprechweisen, Dialekten und das ist, da habe ich dann so das Gefühl, es ist so eine Leistungsschau des Autoren. Aber total bescheuert. Aber das ist, ich gebe dir da total recht. Also ich finde, gerade zärtlich über Söhne zu schreiben, es gibt es nicht so oft und Mädchen laden das natürlich aufgrund der ganzen alten Rollengeschichten und so eher ein, wobei ich sagen muss, also wir führen ja sehr viele Vorgespräche, bevor wir dann am Anfang das Beste aus diesen Vorgesprächen im Podcast nochmal. Und in diesen vielen Vorgesprächen haben wir auch über den Kollegen Tillmann Prüfer gesprochen vom Zeitmagazin und über seine Kolumne Prüfers Töchter.
Ja.
Und da muss ich sagen, ich habe mir jetzt noch mal ein paar durchgelesen. Ich weiß, dass du das auch eher kritisch siehst, aber da habe ich jetzt eher so gedacht, also was mir daran gefällt, ist eigentlich so, ich kann dir auch sagen, was mir daran nicht gefällt, aber was mir daran gefällt, ist eigentlich so der Respekt, den er den Kindern gegenüber, den er den Kindern entgegenbringt, indem er jedes Mal sehr deutlich offenlegt, wie er mit ihnen über den Text gesprochen hat und wo er um Erlaubnis gebeten hat und wo er korrigiert worden ist. Das ist auch so ein bisschen inszeniert und es wird manchmal auch so ein bisschen süßlich und sich selbst gratulierend. Aber eigentlich ist es ja auch so ein Thema, was darf man eigentlich über die Kinder schreiben? Und dass da jemand sagt, ja, ich schreibe über die Töchter, die ich habe, die Töchter sind offensichtlich entzückend. Aber ich lege auch offen, wie ich mit denen darüber verhandle. Das finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Verhandelst du denn mit deinen Kindern über sowas? Oder lässt du Texte abnehmen? Oder tust du so, als würdest du nicht über sie schreiben?
Also ehrlich gesagt, bei dem Text über Internetpornografie, da habe ich lange überlegt, ob ich den unter meinem echten Namen veröffentliche. Und ich habe dann gedacht, dass das Risiko, dass mein Sohn davon erfährt, relativ gering ist und es ist aber auch eher ein Text, wo ich mich sehr öffne mit meinen Ängsten und Befürchtungen und so weiter und irgendwie habe ich dann gedacht, das ist eine wichtige gesellschaftliche Debatte, Pornografie, Gewalt gegen Frauen im Internet und so weiter und es wäre jetzt irgendwie so ein bisschen feige, wenn ich mich da nicht, mein Sohn steht da nicht mit seinem Namen drin, aber ich finde, ich muss mich da als Absender zeigen und darf mich nicht verstecken. Aber es ist tatsächlich so, ich habe mal eine sehr lange Geschichte über ihn geschrieben, eben was ich schon erwähnte über Ballerspiele im und da war es tatsächlich so, dass ich zu ihm gesagt habe, weil er mich ein halbes Jahr geplagt hat, dass er das damals noch gar nicht auf dem Markt befindliche Spiel Overwatch spielen will, wenn es rauskommt. Und da habe ich zu ihm gesagt, okay, du kriegst das Spiel, wenn ich darüber schreiben darf, wie wir das zusammenspielen, wie das ist, was das mit dir macht, was das mit mir macht. Also das war ein offener Deal.
Ein offener Deal.
Aber ansonsten versuche ich das vor Ihnen zu verheimlichen und ich muss sagen, das Interesse an meinen Texten hält sich insgesamt, also egal ob das jetzt Kriminalromane oder Glossen sind, hält sich sehr stark in Grenzen.
In gesunden Grenzen. Aber da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie die Töchter von Tilman Prüfer das finden, die ja nicht nur in Wort und Schrift, sondern auch im Bild da sehr prominent vorkommen. Denn man sieht sie ja auch immer. Sie werden ja gezeichnet. Sie haben ja so Porträts.
Ja, ich finde die sehr, sehr schöne Porträts.
Unbedingt.
Ich glaube, ich habe schon mal in irgendeinem anderen Zusammenhang den uralten New Yorker Kolumnisten Calvin Trillin zitiert und von dem gibt es ein tolles Buch mit Kolumnen über seine Familie und der schreibt am Anfang ganz klar, dass er über die Kinder, er hat irgendwie 3 oder 4, dass er über die Kinder von 0 bis 8 oder 9 geschrieben hat oder 10, keine Ahnung, und dann erst wieder ab 18, 19 oder so. Und dass er sozusagen die ganzen Jahre, die den Kindern irgendwie unangenehm sind, ausgelassen hat. Hm. Und das finde ich eigentlich auch, ehrlich gesagt, eine sehr gute Politik. Allerdings verdient man, glaube ich, dann als New Yorker Autor ungefähr 10-mal so viel wie als Zeitschriftenautor in Deutschland. Insofern habe ich nie das Privileg gehabt, eine ethisch so wertvolle Entscheidung für meine Kinder treffen zu können. Du, wenn es Beschwerden gibt, dann haue ich auf den Tisch und sage ganz klar, guckt euch um. Das habe ich alles mit Witzen über euch beziehungsweise über mich bei eurer Erziehung zusammengeschrieben oder zumindest einen Teil davon.
Um euch Ballerspiele und Markenklamotten kaufen zu können, liebe Kinder.
Völlig richtig.
Demut und Dankbarkeit. Aber Pubertät ist ja ein ganz interessantes Thema, weil da wird es ja wirklich nochmal super knifflig. Da sind Kinder ja nicht mehr so goldig in aller Regel. Und da hast du mir ja als Hausaufgabe.
Stimmt, Hausaufgabe, genau.
Ja.
Ich finde es aber gut, dass wir auch die Vorbereitung mal ein bisschen transparent machen, weil man denkt, es ist nur so ein bisschen hier, hallo, ja, hallo und so. Nee, genau, es gab Hausaufgaben.
Es gab Hausaufgaben, eine sehr schöne Kurzgeschichte, offensichtlich aus einem anderen Jahrhundert.
Ganz offensichtlich, ja.
Jedenfalls eher ein Text aus deiner Jugend, Rainer Kunze 15. Meine Jugend hat schon auch im anderen Jahrhundert stattgefunden, also nicht, dass hier falscher Eindruck entsteht.
Aber nicht in der Jahrhundertmitte, stimmt, absolut, ja.
Ja. Nämlich die Kurzgeschichte 15 von Rainer Kunze, die tatsächlich sehr, sehr kurz ist. Du kannst mich beim Hausaufgaben aufgeben, ruhig ein bisschen mehr fordern, das waren ja jetzt irgendwie, das war ja in 5 Minuten erledigt.
Ja, vor allem, weil es gibt auch so viele Textanalysen dazu im Internet, insofern bist du natürlich wirklich… Ja, das war keine Herausforderung, das sehe ich ein. Aber was mich an dem, das ist ja eigentlich auch ein Dichter und es ist ja fast wie so ein bisschen, lustigerweise ist das wirklich, finde ich, fast wie so ein kleines Prosa-Gedicht und ich glaube, das ist aus einer Zeit, aus den frühen 80ern oder so, als es halt diese Tradition der Väter oder Mütter schreiben über ihre Kinder, das fing ja eigentlich so richtig erst mit Axel Hacke in den 80er Jahren dann an. Und das ist ja wie so eine kleine Prosa-Skizze. Und ich finde, ich war damals, als ich es gelesen habe, war ich 15 und jetzt bin ich deutlich älter als der Vater in der Geschichte, habe aber ungefähr Kinder, die langsam 15 werden. Und ich finde es immer noch, also ist echt, finde ich, ein Lesetipp. Ich finde wirklich, dass er eine Art und Weise findet, über liebevoll über jemanden in der Pubertät zu schreiben und trotzdem merkt man genau, wie anstrengend und herausfordernd das Leben mit pubertierenden Kindern ist. Also man merkt, dass es eine Aufgabe ist, die den ganzen, die also wirklich, die einen richtig fordert. Aber mir gefällt daran vor allem so dieses, Ich mag überhaupt nicht diesen ganzen Kram mit, wo dann Pubertierende immer als Pubertist oder Pubertiere und so weiter bezeichnet werden und wo das so zelebriert wird, als würde halt so ein Komet irgendwie in die heile Welt der Familie einschlagen.
Nein, ich finde, er deutet ihre Irrationalität oder das, was anstrengend ist für ihn, deutet er im bestmöglichen Sinne, und das fand ich daran irgendwie rührend. Er sagt, sie hört laut Musik, aber es ist, Moment, ich kann das ja mal, ich habe den Text nämlich vorliegen, weil ich super vorbereitet bin. Ich lese mal kurz einen kurzen Absatz daraus vor. Wenn sie Musik hört, vibrieren noch im übernächsten Zimmer die Türfüllungen. Ich weiß, diese Lautstärke bedeutet für sie Lustgewinn, Teilbefriedigung ihres Bedürfnisses nach Protest, Überschallverdrängung unangenehmer logischer Schlüsse, Trance. Dennoch ertappe ich mich immer bei einer Kurzschlussreaktion. Ich spüre plötzlich den Drang in mir, sie zu bitten, das Radio leiser zu stellen. Wie also könnte ich sie verstehen bei diesem Nervensystem? Das finde ich hübsch, weil er sozusagen seine eigene Unfähigkeit, mit dieser Lautstärke umzugehen, auf dieselbe Ebene hebt, wie ihre Überschusshandlung, Musik halt nur in voller Lautstärke zu hören. Und das finde ich irgendwie fair. Also dieser ganze Text ist ja so ein bisschen so eine schöne Beschreibung davon, wie man so umeinander rumtanzt in dieser Zeit, und am Ende gibt es aber keinen Gewinner oder Verlierer, sondern beides ist irgendwie in Ordnung. Also beide Sichtweisen sind in Ordnung. Und die Art und Weise, wie sie seine Erwartungen oder wie Kinder in dem Alter die Erwartungen ihrer Eltern unterlaufen, wird eben charmant geschildert und nicht so selbstmitleidig oder auf der einen Seite oder eben so total überhöhend auf der anderen Seite. Das hat mir gut gefallen. Also vielen Dank für diesen Lesetipp, lieber Till.
Ich würde gerne auch nochmal den Anfang vorlesen, weil ich den besonders, der mir besonders gut gefällt. Das ist so ein bisschen so ein Sound, der tatsächlich jetzt, der ist 30, 40 Jahre alt, das merkt man einfach. Aber es fängt an, sie trägt einen Rock, den kann man nicht beschreiben, denn schon ein einziges Wort wäre zu lang. Ist ein bisschen handwerklich, ein bisschen auf die 12, aber ist natürlich ich finde es ein toller erster Satz, und zugleich ist es aber auch kein Witz über ihren kurzen Rock, denn er verwendet halt keinen lächerlichen Vergleich, sondern er sagt nur, schon ein einziges Wort wäre zu lang. Ihr Schal dagegen ähnelt einer Doppelschleppe. Lässig um den Hals geworfen, fällt er in ganzer Breite über Schienbein und Wade. Am liebsten hätte sie einen Schal, an dem mindestens drei Großmütter 2,5 Jahre gestrickt haben, eine Art Niagara-Fall aus Wolle. Ich glaube, von einem solchen Schal würde sie behaupten, dass er genau ihrem Lebensgefühl entspricht. Doch wer hat vor 2,5 Jahren wissen können, dass solche Schals heute Mode sein würden? Und ich finde das total toll, weil er sich so über klar erkennbare Äußerlichkeiten dem Wesen seiner Tochter nähert, aber ohne Arroganz. Und gleichzeitig ist er sich aber auch nicht zu schade, so ein bisschen so eine bildhafte, fast so ein bisschen zeitschriftenartige, übertreibende Sprache zu verwenden. Schal, an dem mindestens drei Großmütter 2,5 Jahre gestrickt haben. Und dann gelingt es ihm aber auch noch diese Zeit, in der sich diese ganzen Veränderungen, nämlich dass du plötzlich innerhalb von einem halben, 2 Jahren oder eben 2,5 Jahren völlig anderes Kind hast, er schafft es alles, das so insgesamt in drei Sätzen zu verdichten. Man sieht diese Tochter vor sich, man weiß, wie die ungefähr ist, und man weiß, was er für eine Haltung zu ihr hat und was die beide für eine Situation haben. Und da muss ich sagen, das ist meine Kritik an Texten, wie sie oft über Kinder geschrieben werden. Und es wäre tatsächlich zum Beispiel auch meine Kritik an Prüfers Töchter, also an der Kolumne. Da fehlt oft so ein bisschen so der Gestaltungswille. Und das ist oft so, damit sind wir wieder so ein bisschen beim Ausgangspunkt unseres Gespräches. Ich finde, dass zu oft über Kinder geschrieben wird, als würde schon die Handlung, über Kinder zu schreiben, und die Tatsache, dass das halt Kinder sind, als würde das sozusagen schon reichen. Also mir fehlt da sowohl oft der sprachliche Einfallsreichtum und überhaupt das Verlangen, das Ganze sprachlich zu verdichten und interessant zu machen. Und mir fehlt auch oft so ein bisschen die Gedankentiefe, also nochmal irgendwie weiterzudenken, als über das aller Offensichtlichste. Also sehr viele Texte über Kinder erschöpfen sich wirklich einfach darin, das Nächst- und Naheliegende aufzuschreiben. Das haben das Kinder stimmt. und Leute, die über Kinder lesen wollen, nicht verdient, finde ich.
Das stimmt. Sauerei. Ich kann dir nochmal sagen, was mich vor allem an der Kolumne stört, und das von Tilman Prüfer, und das hat überhaupt nichts mit Tilman Prüfer zu tun, den ich persönlich nicht kenne und der bestimmt super nett ist und auch ein toller Journalist und ein toller Schreiber und alles. Aber mich nervt die Tatsache, dass ich stelle mir immer vor, in der Redaktion des Zeitmagazins hätte eine Redakteurin oder eine freie Journalistin oder wie auch immer gesessen in der Konferenz und hätte gesagt, ey Leute, ich habe 3 Töchter und ich was haltet ihr davon, wenn ich eine wöchentliche Kolumne über mein Leben mit meinen Töchtern schreibe? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass dann alle sofort begeistert Ja geschrien hätten, weil es halt, ja, Frauen schreiben halt seit Jahrhunderten über ihr Leben mit ihren Kindern und es ist immer irgendwie Gedöns. Und wenn Männer über ihre Kinder schreiben oder über ihre Gefühle als Väter von Söhnen und Töchtern, wie auch immer, dann ist es ganz schnell Feuilleton und das geht mir total auf den Zeiger. Also dass Vaterschaft immer so eine, ja, so Vorschuss, wenn darüber geschrieben wird, so eine Art Vorschusslorbeeren bekommen und das dann was ganz Besonderes ist, wenn auch Männer in der Lage sind, irgendwas halbwegs Emotionales über ihre Kinder zu schreiben, das geht mir daran ein bisschen auf den Zeiger. Aber dafür kann ja Tilman Prüfer nichts.
Ja, nee, absolut. Ich würde dir aber trotzdem recht geben. Ja, also ich glaube, dass, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist ein weiteres Symptom eines ganz bestimmten Dralles unserer Kultur ist, die, ich glaube, dass wirklich ein sehr großer Teil von kulturellen Äußerungen, egal ob das jetzt Fernsehserien oder die Rezeption von Kultur oder sonst was, ist einfach daran besteht, dass Empfindungen, die Männer haben, komplett überhöht werden und das
kostbarer sind.
Kost und auch interessant und ja, und zelebriert werden. Und also mir ging das ehrlich gesagt so, als ich, das hat jetzt mit unserem Thema nur mittelbar zu tun, aber mir ging es so, als die lang erwartete und in gewisser Weise irgendwo in meinem Herzen auch von mir erwartete neue Staffel von Pastewka vor einem halben Jahr oder so ins Amazon, glaube ich, kam. Und ich dann so gedacht habe, naja gut, es ist halt ein weiterer genervter Typ, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Und unsere ganze Kultur besteht irgendwie darum, dass wir uns wirklich in quälender Ausführlichkeit, und du kannst diese Schablone, genervter Typ, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, das kannst du im Grunde genommen, du kannst bei den Sopranos anfangen, über Mad Men bis hin zu Pastewka, es ist immer das Gleiche und so ein bisschen geht diese Väterwelt, ja, aber ich bin, die Empfindsamkeit von Vätern, das stimmt schon, die wird dann halt auch besonders zelebriert und ich muss ganz klar sagen, also ich bin natürlich auch auf dem Ticket gefahren, insbesondere anfangs.
Ist ja überhaupt gar nicht verwerflich, es ist ja zu begrüßen, wenn Väter über ihre Kinder schreiben. Es ist ja nicht grundsätzlich schlecht, um Gottes Willen. So habe ich das nicht gemeint. Aber
es ist leichter, so es ist definitiv leichter, absolut. Ja. Ja.
Also es ist leichter dafür, ein bisschen Applaus abzusahnen, sagen wir mal so.
Ja, das denke ich auch. Klar, ja. Das ist genau das Gleiche. Wenn du vormittags in der Arbeitswoche als Vater mit einem Kinderwagen auf den Spielplatz kommst, wirst du so ein bisschen wohlwollend bestaunt. Als Mutter wirst du natürlich gar nicht wahrgenommen.
Das stimmt. Wie ist denn es eigentlich, wenn du schreibst ja auch also in deinen Krimis fiktiv über Kinder und auch aus der Sicht von Kindern, jedenfalls im letzten gibt es ja ein, zwei Kapitel, wo die aus der Sicht von Schülern,
ja, das stimmt,
geschrieben sind. Und da habe ich dich sehr bewundert, weil du da tatsächlich dich traust, und davor habe ich meinen allerhöchsten Respekt, so ein bisschen Jugendsprache zu verwenden. Kann natürlich auch grotesk schiefgehen, ist bei dir überhaupt nicht schiefgegangen. Im Gegenteil, ist total hübsch und charmant und super und cool geworden.
Weil du keine
Jugendlichen kennst. Hast du Ärger gekriegt deswegen von real existierenden
Jugendlichen? Nö, es lesen ja keine Jugendlichen. Also der Trick ist halt da, einfach auch nur irgendwie einen Sound zu erfinden, von dem dann halt die Kolleginnen und Kollegen im Verlag und bei den Lesungen, die Zuhörerinnen
glauben,
und Zuhörer denken, wow, der Mann hat das Ohr am, ja, nee, also natürlich habe ich wirklich den Sprechstil meines Sohnes über lange Zeit studiert und finde es auch wirklich wahnsinnig lustig, aber ich glaube, so richtig nachmachen kann man das nicht. Aber es ist wirklich, das ist schwierig, muss ich echt sagen. Also am Anfang dieser Buchreihe, von der jetzt das fünfte fertig geworden ist, waren die Töchter des Kommissars und seiner Frau so klein, dass sie eigentlich wirklich so das waren also diese typischen Marker, oh ja, der Kommissar hat auch ein Familienleben, Ende der Durchsage. Und jetzt sind die aber halt 5, 6, 7 Jahre älter. Und im neuen Buch, was noch nicht erschienen ist, gibt es tatsächlich auch ein oder zwei Kapitel aus der Sicht von einer Tochter von Adam Danowski. Und da habe ich so gemerkt, das ist ganz interessant, es war tatsächlich auch so bei dem bei Neunauge, wo es diese Jugendlichen gibt, die zweimal oder mehrfach auftauchen. Ich habe da überhaupt nicht an meine eigenen Kinder gedacht. Ich habe zwar versucht, hier und da vielleicht so diesen Sound nachzuempfinden, in dem mein Sohn manchmal spricht, aber ich denke dann in dem Augenblick überhaupt nicht, naja, wie würde mein Sohn oder wie würde meine Tochter sich in der Situation fühlen, sondern ich glaube, das macht man dann doch einfach so. Also ich greife dann halt, ich lasse das Kind, das ich mal war, mit der Stimme meiner Kinder irgendwie sprechen oder, aber das ist auch alles. Da habe ich große Probleme, dass ich halt überhaupt nicht möchte. Bei den Kolumnen oder so ist mir das nicht so wichtig, aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass jemals meine Kinder irgendwann, falls sie mal eins von den Büchern lesen sollten, denken, ah, da hat der Alte ja über mich geschrieben. Das finde ich irgendwie richtig doof, muss ich sagen.
Glaubst du denn, man kann oder hättest du persönlich ein Problem damit, eine richtig unsympathische Kinderfigur zu erfinden?
Nee, ich glaube nicht. Aber ich wäre da auch tatsächlich eingerostet. Wie ist es bei dir? Also
ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe in dem Zusammenhang, wäre, glaube ich, immer Charlie und die Schokoladenfabrik meine Benchmark von Roald Dahl, der wunderbare Kinderbücher geschrieben hat, in denen eigentlich immer die Erwachsenen schrecklich sind. Und die Kinder eigentlich nie, außer in Charlie und die Schokoladenfabrik, da gibt es schreckliche Kinder.
Okay.
Aber
das kenne ich nicht. Das kenne ich nur als Meme.
Nicht. Ah, so dringend.
Ich rezitiere die meisten Sachen nur noch in Meme-Form.
Okay, also ich kann dir jetzt leider dieses wirklich sehr komplexe Werk nicht in wenigen Sätzen zusammenfassen, aber die Kinder stehen sozusagen selbst stellvertretend für schlechte Eigenschaften wie Gier und Geltungsbedürfnis und Egoismus und so weiter. Und die werden zusammen mit dem Haupthelden Charlie durch eine fantastische Schokoladenfabrik geführt und benehmen sich halt im Zuge ihrer schlechten Charaktereigenschaften total daneben und werden dann auch auf grausame Art und Weise bestraft dafür. Also keiner stirbt, aber es geschehen ihnen schreckliche Dinge. Und der Trick dabei ist, dass man diese Kinder natürlich schlimm und entsetzlich findet und sich auch ein bisschen freut, dass sie scheitern mit dem, was sie da vorhaben und bestraft werden dafür. Aber in dem Moment, wo sie bestraft werden, ist doch, weil die Eltern sind immer dabei, ist doch immer relativ klar, dass sie eben das Produkt ihrer schrecklichen Eltern sind und dass in Wahrheit die Eltern noch viel, viel schrecklicher sind. Und in dem Moment, wo einem das klar wird, tun einem auch die schrecklichen Kinder irgendwie leid.
Okay.
Und das finde ich einen ganz guten Ansatz. Also ich glaube, man kann eine total negative, unsympathische Kinderfigur schreiben. Man muss aber auch an dieser Stelle irgendwie Gnade walten lassen. Und es muss klar sein, dass meistens am Ende eben doch die Eltern schuld sind, wenn sich Kinder wie Arschlöcher benehmen. Das wäre so mein Bestreben, wenn ich jemals in die Versuchung käme.
Ja, ich gebe dir total recht. Es sei denn, finde ich, man würde aus der Sicht von anderen Kindern erzählen oder so, weil ich meine, dem gepiesackten Kind kann es, das hat dann, glaube ich, würde ich schon sagen, auch wenn es irgendwie ein literarisches oder ein Unterhaltungswerk ist oder so, ich glaube, das gepiesackte Kind hat, wenn man aus dessen Sicht erzählt hat, jedes Recht, dass ihm die Ursachenforschung egal ist.
Natürlich.
Und aber das finde ich ein interessantes.
Sowieso, aber dem Erwachsenen nicht.
Ja, aber du kannst, finde ich, dadurch halt natürlich auch vielleicht so Also ich finde, Kinder müssen auch sozusagen als Figuren in Texten auch das Recht haben, richtig scheiße sein zu können. Insofern finde ich das genau richtig, was du sagst. Also es bringt ja nichts, wenn man sie jetzt die ganze Zeit irgendwie verklärt. Also ich habe auch noch mal gedacht an, ich plage ja schon seit vielen Monaten alle, die mir mal zuhören oder die nicht zuhören wollen, damit, dass ich besessen bin von der amerikanischen Autorin Shirley Jackson, die leider fast gar nicht im Moment auf Deutsch übersetzt ist. Früher gab es die ganzen Bücher mal bei Die Ogness. Und mit der identifiziere ich mich auf eine immer dramatischer werdende Art und Weise, weil sie eine relativ konventionelle Frauenzeitschriftenautorin in den 40er und 50er Jahren war und total, also sehr gut gemachte, tolle, aber so wirklich eigentlich super konventionelle Kolumnen über ihre Kinder geschrieben hat und über ihr Eheleben. Mhm. Also wirklich so.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, so Zeug, was wir halt irgendwie auch so machen. Und gleichzeitig, parallel dazu, hat sie aber halt so literarische, im Grunde genommen Schauerromane geschrieben. Hm. Und bei denen es einige gibt, also vor allem eins, A Road Through the Wall heißt es, das spielt in so einer Vorstadtsiedlung. Und da ist schon auch klar, dass die Kinder so sind, weil die Eltern sie so gemacht haben. Aber da sind die Kinder wirklich richtig grausam auch zueinander. Hm. Und da dürfen die Kinder halt auch als literarische Figuren Abgründe haben und Charaktereigenschaften haben, die zwar vielleicht von den Eltern kommen, für die sie aber trotzdem auch schon verantwortlich sind. Und ich finde das irgendwie beides zu können, auf der einen Seite die wirklich amüsanten Kolumnen über die lustigen Erlebnisse mit den eigenen Kindern und auf der anderen Seite die Abgründe von Kindern als vollwertige Menschen ausloten, das finde ich total toll und erstrebenswert.
Naja, aber halt immer da, wo Kinder als vollwertige Menschen dargestellt werden, gelingt es ja auch.
Ja, du hast recht.
Und eben nicht als
wie auch bei Astrid Lindgren zum Beispiel. Ja.
Das stimmt.
Also das regt mich ja mit am meisten auf. Das ist eine von den Sachen, über die ich mich in meinem Leben am allermeisten aufrege, ist, wenn diese wahnsinnig privilegierte und schöne Welt, in der du lebst, in Prenzlauer Berg und ich in Hamburg-Ottensen, wenn dann immer so das in Wochenzeitschriften und so weiter als Bullabü bezeichnet wird und wenn Bullabü so zum Synonym für heile Welt, also das finde ich, es kotzt mich total an. Weil selbst die Bullabü-Bücher handeln von Kindern, die wachsen nicht mal besonders behütet auf, emotional behütet vielleicht, aber das sind Kinder, die sind unvorsichtig, die sind kleinlich, die sind eifersüchtig, die sind brutal zum Teil auch. Mhm. Und das sind vollwertige Menschen mit Abgründen und mit einer Verantwortung auch für das, was sie tun. Also insofern, ja, absolut, genau. Auch in der Kinderliteratur. Schade, dass man so weit zurückgehen muss bis uns. Wir haben jetzt natürlich aber vor allem auch kritisch über viele Männer gesprochen, aber ich weiß im Moment wirklich auch nicht so viele Frauen, die noch in diesem Business ich schreibe rührend heiter über meine Kinder wirklich vertreten sind.
Doch, da gibt es reichlich, das ganze Internet ist voll davon. Siehst du, aber da sind wir ja wieder bei dem Punkt, die haben halt keine Kolumne im Zeitmagazin, wo du sie lesen könntest, sondern du müsstest halt auf allen möglichen Mütterblogs danach suchen.
Ja, wobei, wobei ich da jetzt also so die Mütterblogs oder die Familienblogs, wie ich sie wahrnehme, auch zum großen Teil ausnehmen würde, weil ich finde, dass da selten so dieser, also da finde ich schon, das ist dieses schreckliche Wort, ich finde, es ist halt oft authentischer und unmittelbarer und ja auch tatsächlich oft sehr viel persönlicher ist. Also es ist halt nicht so durch nochmal verschiedene Filter, Journalisten-Sprech und Journalistentricks-Geschichte, sondern es ist halt, finde ich, oft auch verletzbarer und nahbarer. Das würde ich aber wirklich ausnehmen, weil ich finde, das ist so eine Art, über sich und seine Kinder zu schreiben, die, finde ich, fast eine Kunstform an sich ist, die man dann gar nicht vergleichen kann mit so produzierten Zeitschriftentexten, wo so Kinder so inszeniert werden. Also ich lese seit vielen Jahren die Sachen von Patricia Camarata und habe nie das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie ihre Kinder inszeniert oder auf irgendein Podest hebt. Das ist, also finde ich total faszinierend.
Gar nicht. Und das ist toll. Und ich wünsche, ja, Patricia Camarata hätte eine Kolumne im Zeitmagazin oder im SZ-Magazin oder wo auch immer, wo sie genau das,
ja,
das so schreiben kann. Dass ich finde das nicht, ich finde durch so viel mehr Filter als das, was wir machen, ist das, oder ich finde das, was wir machen, gar nicht durch so viel mehr Filter gedreht.
Na doch, guck mal,
ich nerv daran nur, dass Patricia Camarata nebenher noch einen richtigen Beruf hat und das so nebenbei macht, wofür wir unser Arbeitsleben aufwenden.
Aber zum Beispiel, guck mal, du hast dieses formale Ding bei deinen Monologen. Das ist halt schon mal natürlich, also es wird dadurch schon mal zu einer Kunstform.
Zu viel der Ehre, aber ja, danke.
Natürlich,
ja,
klar. Und und ich habe schon das Gefühl, dass, also ich habe das auch bei anderen Eltern- und Mütterblogs vor allem, habe ich das Gefühl, dass es einen größeren Pragmatismus gibt. Also das ist dann im Journalismus, ich weiß, diese Unterscheidung ist irgendwie auch überkommen, aber es ist ja nun mal das, wie auch in den Redaktionen noch geredet wird, ist dann halt immer, wird ja immer diese schreckliche Unterscheidung gemacht zwischen nutzwertigen Geschichten und so eher hübschen Geschichten und so. Und ich habe halt auch das Gefühl, bei der Art, wie über Kinder geschrieben wird, im Journalismus wird total unterschieden. Du hast halt diese ganze nutzwertige, natürlich auch journalistisch total auf andere Art und Weise super hochwertige und auch emotional gemachte Elternwelt, Zeitschrift Elternwelt und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du dann aber so mehr oder weniger große Publikumszeitschriften, die sich dann halt so kleine süße Kindersahnehäubchen gönnen. Und da fehlt mir halt total dieses Handfeste und Pragmatische, was halt die guten Familienblogs im Internet haben.
Okay. Findest du?
Ja, wir schreiben über Kinder mit Abgründen, versuchen sie nicht auf Podeste zu stellen und fordern
eine Zeitschriftenkolumne für Patricia Camarata.
Ja, genau. Werde ich meine Kolumne in Brigitte Morm aufgeben, deshalb? Wir werden
Nein,
sehen.
Bitte nicht.
Wir werden
bitte
sehen.
Nicht.
Ja, nee, gut, aber ganz ehrlich, Alina, es ist doch so, ja gut, die Rechnungen müssen bezahlt werden, aber in Wahrheit wird sich doch nichts ändern, wenn nicht endlich alles kaputtgeschlagen und dann Männer eben auch ihre verdammten Kolumnenplätze räumen. Aber ich weiß buchstäblich einfach nicht, wie ich die Miete zahlen soll ansonsten.
Ja, aber der Wille zählt. Ein schönes
Schlusswort. Der Wille, das ist kein schönes Schlusswort. Der Wille ist ein Scheiß, ey.
Ja, dann hol den Baseballschläger
raus. Das
ist
mein Schlusswort.
Räter.
Der Wille.
Und hau alles kaputt.
Mach's gut. Tschüss.